Ja, nachdem die Predigt hier so groß angekündigt wurde, will vielleicht der eine oder andere doch schnell flüchten und auch in den Kindergottesdienst gehen. Die Möglichkeit besteht noch. Ja, die ganz großen Fragen sind manchmal ganz schwer zu beantworten und manchmal sind sie viel leichter zu beantworten, als man denkt. Aber in der Umsetzung, da wird es dann manchmal sehr herausfordernd. Und deswegen möchte ich direkt einsteigen, auch mit einem Gedankenexperiment, wo ich dich ganz persönlich einfach einladen möchte, dir mal folgende Fragen zu stellen. Und ja, das sind auch keine kleinen Fragen, sondern sehr große Fragen. Was möchtest du am Ende deines Lebens, wenn die Beerdigung stattfindet und die Leute dort vielleicht um dein Grab herumstehen oder auf der Trauerfeier noch einmal sich erinnern, was möchtest du, dass da auf deiner Beerdigung über dich gesagt wird? Wenn du diese Frage dir noch nie gestellt hast, ich gebe dir einen Tipp, schreib sie dir jetzt auf und denk mindestens heute mal ein Stündchen drüber nach. Die zweite Frage ist, wer soll da überhaupt an deinem Grab stehen? Und wie, ist die dritte Frage, möchtest du in Erinnerung bleiben? Was sollen die Hinterbliebenen erzählen von dir, von deinem Leben, was dir wichtig war, was dich ausgemacht hat? Vielleicht noch eine kleine Bonusfrage. Was möchtest du, dass auf deinem Grabstein steht? Hoffentlich nicht wie bei dem einen Geschäftsmann, wo drauf stand, Arbeit war sein ganzes Leben. Und irgendjemand ging mal daran vorbei und sagte, das klang so, als ob da ein Pferd beerdigt ist. Ja, wie gelingt ein gutes Leben? Und ich denke, es ist wichtig, dass man sich diese grundsätzlichen Fragen rechtzeitig stellt, aber dass man sie auch wirklich vom Ende her denkt. Daher auch dieser Einstieg. Und wenn du dir darüber noch keine Gedanken gemacht hast, das wirst du vielleicht nicht heute während der Predigt schaffen, aber nimm die Impulse heute aus der Predigt mit und mach dir diese Gedanken. Was soll am Ende über deinem Leben stehen? Und lebe dann danach. Wie gelingt ein gutes Leben? Also Daniel hat schon gesagt, wir schließen heute ab. Die Bergpredigt, Matthäus 17, Vers 12 bis 29. Es ist auch wieder ein größerer Abschnitt, den wir uns anschauen wollen. Und vieles von dem, was ein gutes Leben ausmacht und wie ein gutes Leben gelingt, haben wir ja schon gehört. Und zum Ende hin bringt Jesus nochmal ein paar ganz konkrete Warnungen und Hinweise und Beispiele und Illustrationen. Und ja, manches davon ist vielleicht auch ein bisschen hart gesagt. Deswegen hoffe ich, dass die Worte heute auch auf ein vorbereitetes Herz bei dir fallen, wo du offen bist, dir von Jesus auch die Wahrheit sagen zu lassen. Denn Jesus, er weiß, von Jesus Leben lernen heißt gutes Leben lernen. Vier Aspekte hier nochmal zum Schluss. Und ja, manche davon sind vielleicht ein bisschen überraschend, sowohl für die Menschen damals als auch heute. Der erste Vers, den wir uns anschauen wollen, ist der Vers 12. Ich lese aus der Basisbibel. Matthäus 7, Vers 12. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden sollt. Wisst ihr, diese Aussage von Jesus, die darf nicht verwechselt werden mit der sogenannten goldenen Regel. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Diese goldene Regel ist gut, aber Jesus, er geht einen entscheidenden Schritt weiter. Er sagt nicht nur, wie die goldene Regel, tu dem anderen nichts Böses. Also es wäre ja schon sehr viel Leid auf dieser Welt erspart geblieben, wenn man sich an die goldene Regel gehalten hätte und den Menschen nichts Böses getan hätte. Aber Jesus, er sagt, nein, es ist nicht genug. Er sagt, tu dem anderen nicht nur nichts Böses, sondern tu dem anderen Gutes. Und wir haben in der Bergpredigt ja schon über Nächstenliebe gesprochen, sogar über Feindesliebe haben wir gesprochen. Jesus, er setzt ja einen ganz, ganz hohen Maßstab an. Und er macht zum Schluss deutlich, gutes Leben heißt Gutes tun, nicht nur nicht Böses tun. Und der Philosoph Immanuel Kant hat daraus den kategorischen Imperativ als Grundlage oder grundlegende Begründung seiner Moral abgeleitet. Vielleicht kennt ihn jemand auswendig, die meisten wahrscheinlich nicht. Ich habe mal gegoogelt und bei Wikipedia das gefunden, was ich irgendwann in meiner Schulzeit vage noch in Erinnerung hatte. Und zwar hat er daraus Folgendes gemacht: Handle nur nach derjenigen Maxime, sagt Kant, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und da merkt ihr schon, allein das vorzutragen, das macht schon einen großen Unterschied zu Jesus. Behandle andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Nun, der kategorische Imperativ von Kant ist tatsächlich eine ganz gute Grundlage für eine philosophische Begründung der Ethik. Aber für den allgemeinen Gebrauch, glaube ich, ist das viel zu abstrakt und viel zu kompliziert. Ja, wie sollen wir in unserem Alltag zum Beispiel alle möglichen Folgen und Konsequenzen unseres Handelns abwägen, bevor wir zur Tat schreiten? Ich glaube, da würden wir ganz schnell in die sogenannte Denkerfalle tappen, dass wir nämlich nicht ins Handeln kommen, sondern ständig im Denken und im Scheiden und Abwägen irgendwie hängen bleiben. Und ein Leben in der Denkerfalle führt sicherlich nicht zum guten Leben, es führt zu Lähmung und vielleicht sogar zu ganz viel Frust. Einige haben an der Regel von Jesus bemängelt, dass sie gesagt haben, ja, also nur weil mir etwas gut gefällt oder ich so behandelt werden will, heißt das ja nicht, dass der andere das auch so will. Und natürlich ist das so. Aber wenn man jetzt diese Logik einfach auf die Regel von Jesus anwendet, dann kommt man doch ganz schnell zu dem Schluss, also wenn ich so behandelt werden möchte, dass man auch respektiert, dass ich vielleicht andere Bedürfnisse oder Vorlieben habe als mein Nächster, dann brauche ich das ja nur anzuwenden auf meinen Nächsten und dann bin ich wieder bei dem gleichen Punkt, dass ich die anderen so behandle, wie ich selbst behandelt werden will. Und deswegen können wir, glaube ich, mit dem Apostel Paulus sagen, wollen wir Gutes tun und nicht müde werden. Oder Jakobus, der Bruder von Jesus, der spitzt es sogar so zu, auch aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 17. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Ganz krass und deutlich auf den Punkt. Gut leben heißt Gutes tun. Auch dann, wenn es nicht populär ist, auch dann, wenn wir vielleicht von anderen Menschen deswegen schief angeschaut werden. Und Jesus, er sagt am Ende, denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. Und was er sagen will, ist, der gesamte Wille Gottes, wie er sich uns offenbart hat, fasst sich darin zusammen, dass wir anderen Menschen Gutes tun. Und dann setzt Jesus fort, in Vers 13 und 14, er sagt, geht durch das enge Tor. Denn das Tor zum Verderben ist weit und der Weg dorthin ist breit. Diesen Weg wählen viele Menschen. Aber wie eng ist das Tor zum Leben und wie schmal ist der Weg dorthin? Diesen Weg finden nur wenige Menschen. Jesus macht hier deutlich, automatisch sind wir auf dem falschen Weg. Auch wenn viele ihn gehen. Gutes Leben finden wir nicht, wenn wir einfach nur tun, was alle anderen machen. Wenn wir der Masse folgen, lasst mich das wirklich mal so drastisch sagen, wenn wir der Masse folgen, werden wir in der Hölle landen. Und das nicht nur im Blick auf unser ewiges Schicksal nach dem Tod, sondern auch im Blick auf die Menschheitsgeschichte haben wir das immer und immer und immer wieder erlebt. Massenbewegungen sind immer und immer wieder zur Hölle auf Erden geworden. Hitler und der Faschismus, Stalin und der Kommunismus, Mao und der Maoismus sind früher oder später ein Massengrab geworden. Nicht nur für ihre Feinde, sondern auch für ihre Nachfolger. Und heute ernten wir die Früchte von Materialismus und Liberalismus und wundern uns, dass sie uns nicht schmecken. Mit unserem unbändigen Konsum haben wir binnen weniger Jahrzehnte unsere Welt zu einem großen rauchenden Müllhaufen abgewrackt und jetzt wissen wir nicht, wie wir die Geister wieder zurück in die Flasche bekommen, die wir selbst gerufen haben. Oder mit unserer Liebe nach absoluter individueller Freiheit, verstehen mich nicht falsch, Freiheit an sich ist gut und wir brauchen sicherlich auch all die Dinge unseres Lebens, aber diese Verabsolutierung dieser individuellen Freiheit Am Ende stehen wir einsam da, jeder gefangen in seiner eigenen digitalen Filterblase. Und dann fühlen wir uns völlig entfremdet von den Menschen, die uns eigentlich am nächsten sind und sein sollten. Unseren Nachbarn, unseren Arbeitskollegen, unseren Familien, unseren Freunden. Auf der Suche nach individuellem Glück haben wir uns ins Unglück gestürzt und wissen nicht, wie wir aus dieser Falle wieder rauskommen sollen. Das ist, was Massenbewegungen machen können, wenn wir ihnen folgen. Jesus, er sagt, darüber haben wir das letzte Mal bei der letzten Predigt gesprochen, wer sucht, wird finden. Die Frage ist, was denn? Was sollen wir denn suchen? Den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder, der die Bibel etwas gelesen hat, der weiß, wer der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, nämlich Jesus selbst. Und vielleicht fragst du dich, ja, warum gerade Jesus? Wisst ihr, es gibt gute Gründe und ich möchte nur ein ganz paar wenige Hinweise geben. Wenn Jesus derjenige ist, der behauptet zu sein, dann ist er tatsächlich der Weg und die Tür zum guten Leben. Denn dann ist Jesus der Schöpfer dieser Welt. Als Schöpfer kann er uns die Wahrheit sagen über den Sinn unseres Lebens, über das Wesen des guten Lebens und über das, was er sich dabei gedacht hat, als er die Welt erschuf und als er den Menschen machte. Und tatsächlich ist Jesus nicht nur der Schöpfer dieser Welt, er wird selbst Mensch als Gott und führt das tatsächlich perfekte Leben. Und wisst ihr, niemand bestreitet, dass Jesus das perfekte Leben gelebt hat. Selbst die Menschen nicht, die gar nicht glauben, dass Jesus Gott ist oder die nicht glauben, dass er leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Alle müssen anerkennen, dass Jesus wirklich der beste Mensch ist, der je auf diesem Planeten gelebt hat. Der das gute Leben gelebt hat. Und der somit nicht nur unser Lehrer sein kann, der uns sagt, wie wir richtig leben sollen, sondern der als Vorbild vorangegangen ist, was es bedeutet, wahrer Mensch zu sein, so wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Und wenn Jesus tatsächlich unschuldig, als perfekter Mensch, unschuldig gestorben ist am Kreuz, dann ist er auch der lebende Beweis der bedingungslosen Liebe Gottes. Gott, der mit uns leidet und der für uns leidet. Und wenn Gott Jesus auferweckt hat, wie die Bibel das bezeugt, und damals, als der Text geschrieben wurde, zum Beispiel in 1. Korinther 15, führt Paulus über 500 damals noch lebende Augenzeugen auf. Wenn Jesus wirklich von Gott auferweckt worden ist, dann ist Jesus auch der einzige Mensch, der uns den Weg durch Leiden und Tod zum ewigen Leben zeigen kann, weil er ihn selbst gegangen ist. Keiner der großen Religionsführer ist zurückgekommen aus den Toten, um zu verkünden, dass sie es geschafft haben. Nur Jesus hat das getan. Und wenn Jesus wirklich Herr und Richter der Welt ist, wie wir am Ende von Matthäus lesen, dann sollten wir uns doch jetzt schon Gedanken machen, wie wir ihm begegnen werden am Ende unseres Lebens. Aber wisst ihr, das Spannende ist, dass all diese Argumente, die ich euch jetzt angeführt habe, warum gerade Jesus es wert ist, ihm zu folgen, Jesus, er bringt sie nicht. Er spricht das nicht aus, er spricht das nicht an. Es ist ganz interessant, warum. Ich denke, dass es Jesus wichtig war, uns nicht zu überreden und auch nicht irgendwie zu erpressen mit der Wahrheit, sondern er will dir und mir die Freiheit geben, aus freien Stücken ihm zu vertrauen und zu folgen oder es eben nicht zu tun. Was er tut ist, er lädt ein. Er lädt ein zu suchen, er lädt ein zu bitten, er lädt ein anzuklopfen. Und er verspricht uns, dass er antworten wird, dass er uns bei der Hand nimmt und dass er uns den Weg zum guten Leben zeigen wird, wenn wir das wollen. Gut leben heißt Jesus folgen und nicht der Masse. Und wisst ihr, das größte Hindernis, das muss ich hier in einer christlichen Kirche ganz offen bekennen. Und ich bin auch Christ, aber ich weiß, das größte Hindernis für die meisten Menschen, Jesus nachzufolgen und Jesus zu vertrauen, ist nicht Christus, sondern sind Christen. Und das Problem, das spricht Jesus jetzt an. Und das ist auch der größte Teil der Predigt, des Predigttextes, den wir uns jetzt auch anschauen müssen. Ab Vers 15 sagt Jesus, nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch und verhalten sich wie Schafe, aber im Innern sind sie Wölfe, die auf Raub aus sind. An ihren Früchten könnt ihr sie erkennen. Oder erntet man Trauben von einem Dornbusch und Feigen von einer Distel? Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten Früchte. Ein Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Also gilt, an ihren Früchten werdet ihr die falschen Propheten erkennen. Dann ist Jesus noch nicht fertig mit seiner Predigt. Er sagt dann ab Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr. Und wisst ihr, Herr ist das Bekenntnis, das kürzeste und präziseste Bekenntnis für Christen schon immer gewesen. Jesus ist Herr. Er sagt, nicht jeder, der zu mir dieses Bekenntnis spricht, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern das gilt für diejenigen, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Am Tag des Gerichts, also am Ende der Zeit, wenn wir alle vor Gott stehen werden, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet? Und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Also die Leute haben nicht nur ein Lippenbekenntnis gesprochen, sie haben etwas getan. Sie haben viele gute Dinge getan, im Namen von Jesus. Und dann werde ich frei heraus sagen, jetzt schaut mal, was Jesus diesen Menschen sagt. Ich kenne euch überhaupt nicht. Macht, dass ihr fortkommt, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Man könnte wahrscheinlich eine ganze Predigt zu diesem Abschnitt halten, wahrscheinlich zu den beiden Abschnitten, die wir gesehen haben. Ich versuche, die Essenz von dem, was Jesus sagen will, mal runterzubrechen. Jesus versucht nochmal ganz deutlich, und er haut sowas von mit dem Hammer auf diesen Nagel, also dass es wehtut. Egal wie sehr wir uns bemühen, am Ende kommt heraus, wer wir sind. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Kindererziehung. Also wenn der Vater mit einer verrauchten Stimme seinem Sohn eine ernste Lektion erteilen will, während er seine letzte Zigarette ausdrückt und dann sagt, mein Junge, fang bloß nicht an mit dem Rauchen. Wisst ihr, das ist zwar gut gemeint, aber die traurige Realität ist, wir können unseren Kindern alles erklären, alles Richtige sagen, aber am Ende machen sie uns doch einfach nach. Und Jesus, er macht das deutlich, er sagt, gute Erklärungen, gute Lippenbekenntnisse und selbst gute Taten sind nicht genug. Wir brauchen nicht nur eine Veränderung in unserem Denken oder in unserem Reden und in unserem Handeln. Wir brauchen zuallererst eine Veränderung in unserem Wesen. Alles andere bleibt dann nur ein Lippenbekenntnis und Scheinheiligkeit. Und früher oder später wird herauskommen, wer wir wirklich sind. Und die schlechte Nachricht hier ist, diese Wesensveränderung schaffen wir nicht selbst. Und das müssen wir zugeben. Wir müssen zugeben, dass wir verdorben sind. Wir müssen zugeben, dass wir schlecht sind. Wir müssen zugeben, dass wir boshaft sind. Ja, Jesus, er spitzt es an anderer Stelle so zu, er sagt, wir müssen sterben. Wir müssen sterben, damit wir neues Leben, das gute Leben, empfangen können. Wie geschieht das? Die kurze Antwort ist, durch Bekehrung und Wiedergeburt. Und wie das im Detail funktioniert, erklären wir normalerweise im Glaubenskurs, ja, was das bedeutet. Und in der Taufe wird das, was geistlich bei Bekehrung und Wiedergeburt passiert, symbolisch nochmal nachgefeiert. Wir haben jetzt vor kurzem Taufe gehabt und da sehen wir das und sagen wir, erinnern wir auch immer daran, dieses in das Wasser eintauchen ist symbolisch das Sterben mit Christus am Kreuz. Es ist ein Anerkennen, dass mein altes Leben, mein altes Wesen so kaputt ist, dass man es nicht mehr reparieren kann. Es muss sterben. Das alte Leben muss zu Ende gehen. Und dann, in diesem Sterben, erkennen wir, dass Christus für uns gestorben ist. Und deshalb dürfen die Taufkandidaten, die werden dort nicht ersäuft, sondern die werden wieder hochgeholt zu einem neuen Leben, symbolisch. Das ist die Wiedergeburt. Das ist nicht eine Reinkarnation, sondern das ist das Zeichen dafür, dass hier ein neues Leben mit Jesus beginnt. Das Alte ist tot, das Neue beginnt. Diese Wesensveränderung, die müssen wir durchleben. Und die können wir nur durchleben, wenn wir uns zu Jesus bekennen, mit ihm sterben, aber dann vor allen Dingen auch zu einem neuen Leben in seinem Geist wieder auferstehen. Und wie wir in der Textlesung schon in Jakobus gesehen haben, ein Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Scheinheiligkeit wird spätestens im Gericht vor Gott auffliegen. Und Jesus können wir sowieso gar nichts vormachen. Doch leider ist die traurige Realität bei vielen sogenannten Christen, dass sie sich angepasst haben, aber nie echte Veränderung erlebt haben. Dass sie die Wahrheit des Evangeliums nie wirklich in ihr Herz gelassen haben. Und entsprechend sehen auch ihre Früchte aus. Sie wollen nicht glauben, dass sie Sünder sind und dass sie tatsächlich Gottes Gericht verdienen. Sie versuchen immer noch irgendwie zu beweisen, dass sie ganz okay sind, dass Gott schon ganz zufrieden mit ihnen sein kann. Sie haben auch nie wirklich mit dem Herzen für sich persönlich annehmen können, dass Jesus sie so sehr liebt, dass er persönlich gekommen ist und gelitten hat und gestorben ist. Wisst ihr, sie versuchen, also sie meinen, dass sie sich irgendwie diese Gnade noch verdienen müssten oder vielleicht sogar verdient hätten, dadurch, dass sie niemanden umgebracht hätten zum Beispiel. Weil sie irgendwo im Kern sagen wollen, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut genug und nicht anerkennen wollen, dass sie nicht gut genug sind, sondern dass die Gnade Gottes nur ein Geschenk ist für diejenigen, die nicht an ihre eigene Güte glauben, sondern an die Güte Gottes. Und sie können sich immer noch nicht vorstellen, dass Jesus und nur Jesus mit ihnen an sein gutes Ziel kommt. Sie versuchen es immer noch selbst, nach ihrer eigenen Fasson irgendwie gut dazustehen. Das sind, glaube ich, die Menschen, von denen Jesus hier spricht. Und ja, diese Menschen können vielleicht eine Erscheinung haben von großen Männern und Frauen Gottes. Aber wenn das Wesentliche nicht da ist, wird es früher oder später durchkommen. Das gute Leben finden wir nicht in Lippenbekenntnissen und in Scheinheiligkeit. Wenn wir unsere Identität, unser ganzes Sein nicht im Evangelium verwurzelt haben, dann sind wir gefährdet. Und dann sind wir nicht nur gefährdet, sondern dann sind wir sogar gefährlich. Jesus erwarnt vor den falschen Propheten. Und dann veranschaulicht Jesus zum Schluss das Ganze nochmal mit einem Beispiel. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Er sagt in Vers 24, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt, ist wie ein kluger Mann. Er baut sein Haus auf felsigen Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und rüttelten an dem Haus, doch es stürzte nicht ein, denn es war auf felsigem Untergrund gebaut. Und jetzt das Kontrastprogramm. Wer diese Worte von mir hört und sie nicht befolgt, ist wie ein dummer Mann. Er baut sein Haus auf sandigem Boden. Dann kam ein Wolkenbruch, die Flüsse traten über die Ufer, die Stürme tobten und prallten gegen das Haus. Da stürzte es ein und fiel völlig in sich zusammen. Zwei Geschichten, ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Es ist wichtig, dass wir auf Gott hören. Und ich kann es nur wiederholen, was wir im Kinderlied gelesen haben. Es ist wichtig, dass wir unsere Bibel lesen und beten. Es ist wichtig, dass wir auf Gott hören, im Lesen der Bibel, im Gebet, im Gespräch mit anderen Christen, mit Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind als wir, Menschen, die einfach andere Erfahrungen gemacht haben als wir, die uns etwas von Gott weitergeben können. Und ich glaube, es ist niemals zu viel gesagt. Und vielleicht denkst du dir, Robert, Mensch, jetzt hast du das schon tausendmal wiederholt. Im Marketing wissen wir, dass man eine Nachricht erst 7-mal sehen oder hören muss, bis sie wahrgenommen wird. Und das heißt noch lange nicht, dass die Leute dann auch danach handeln. Und ich glaube, wenn heute der Tag ist, wo du sagst, jetzt Robert, hast du das aber so häufig wiederholt, jetzt aber genug, ist heute vielleicht der Tag für dich, zu sagen, komm endlich ins Handeln. Es ist wichtig, unsere tägliche stille Zeit zu haben mit Gott. Egal, ob das am Morgen, mittags oder abends ist, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir diese Begegnung mit Gott haben, dass wir Gott hören. Es ist wichtig, dass wir hier in den Gottesdienst kommen und das Evangelium hören, immer und immer wieder. Wir wiederholen das hier, weil es so wichtig ist und weil wir es so schnell wieder vergessen. Es ist wichtig, nicht nur hier im Gottesdienst zu sitzen, sondern auch nachher, wenn wir im Foyer stehen oder beim Kaffee, dass wir da auch Zeit füreinander haben, um zu erzählen von dem, was uns vielleicht gerade beschäftigt, wo wir Sorgen haben, füreinander da zu sein. Es ist wichtig, Teil eines Hauskreises oder einer Kleingruppe zu sein. Es ist ja egal, wie man das nennt. Aber du brauchst eine Handvoll Leute um dich in deinem ganz persönlichen Leben, die Jesus nachfolgen, die für dich da sind, mit denen du die Bibel lesen kannst, wo du Fragen stellen kannst, wo du auch für andere Menschen eine Ermutigung sein kannst, wo ihr gemeinsam hören könnt, was vielleicht in der einen oder anderen schwierigen Situation am besten zu tun ist. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Aber mit dem Hören ist nicht genug getan, sagt Jesus. Zum Hören gehört auch der Gehorsam. Ich weiß, das Wort Gehorsam ist sehr unbeliebt. Selbst in der Pädagogik ist es unbeliebt. Aber Jesus macht deutlich, wir müssen tun, was Jesus uns lehrt. Sonst bringt es alles nichts. Glaube und Gehorsam, Hören und Gehorchen gehören untrennbar zusammen. Jemand hat das mal sehr schön verglichen mit einer Medaille. So wie zwei Seiten einer Medaille. Das kannst du nicht trennen. Wisst ihr, wenn ich meinem Sohn Henry sage, er soll stehen bleiben hier am Straßenrand, weil ein Auto kommt, dann reicht es nicht, dass er mich hört. Oder dass er sagt, ja, Papa. Oder dass er versteht, warum das wichtig ist. Er ist nur dann sicher, wenn er wirklich gehorcht und stehen bleibt. Wenn wir Jesus gehorchen, dann erleben wir auch, dass unser Vertrauen wächst. Das ist wie so ein Zyklus des Wachstums. Ja? Wenn du wachsen willst, wir hören auf Gott und wir gehorchen seinem Wort und tun das. Und dann erleben wir, dass das hält, dass das trägt. Und dann gehen wir wieder zu Gott und hören für die nächste Situation. Und wir hören nicht nur, sondern wir tun es. Und dieses Glaubenswachstum, diese Spirale des Vertrauens in unserem Leben, die möchte Jesus etabliert sehen. Deswegen haut er so auf den Putz und sagt, Leute, es ist nicht genug, nur zu hören. Wir müssen das auch tun und umsetzen. So wächst Vertrauen. Leider gilt auch das Umgekehrte. Und ich vermute, jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs war, der hat das auch erlebt. Phasen in dem Leben, wo wir nicht mehr uns die Zeit genommen haben, Gottes Stimme zu hören. Und wo wir dann Entscheidungen getroffen haben nach unserem eigenen Gutdünken. Und wir haben auch davon die Früchte geerntet, weil wir dann gemerkt haben, wie uns das runterzieht. Wie das nicht das gute Leben ist, das uns gefällt. Manchmal dauert das ein bisschen, bis wir die Früchte ernten, aber früher oder später ernten wir sie. Ja, und dann kommen wir in so einen Teufelskreislauf, der uns nach unten zieht. Von Ungehorsam zu Unglauben. Unser Vertrauen wird unterhöhlt und dann kommen wir in so einen Negativstrudel. Das können wir nur durchbrechen, indem wir uns wieder auf den Weg machen. Zu hören und zu tun. Nur so gelingt ein gutes Leben. Zum Schluss lesen wir Vers 28 und 29. So beendete Jesus seine Verkündigung. Die Volksmenge war da von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn an seiner Lehre erkannten sie, dass Gott ihm die Vollmacht dazu gegeben hatte, ganz anders als bei den Schriftgelehrten. Wisst ihr, die Menge war beeindruckt von Jesus. Aber wir wissen aus der Geschichte, nicht alle sind ihm gefolgt. Nicht alle haben getan, was Jesus gesagt hat. Und nicht alle haben tatsächlich das gute Leben gefunden. Und damals wie heute stehen wir vor der Entscheidung. Was tun wir jetzt damit? Was ist dein nächster Glaubensschritt? Ich weiß nicht, ob ich dir das heute sagen kann. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, aber vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst, zu überlegen, was ist eigentlich mein nächster Glaubensschritt? Wo hakt es gerade? Im Vertrauen auf Gott oder im Gehorsam? Vielleicht ist dein nächster Glaubensschritt zu sagen, diesen Jesus möchte ich besser kennenlernen. Ich weiß eigentlich noch viel zu wenig davon. Von ihm, von dem guten Leben. Da bist du hier in der Gemeinde richtig, im Hauskreis, gleich nach dem Kaffee. Vielleicht hast du konkrete Fragen. Wir werden versuchen, sie dir zu beantworten. Vielleicht meldest du dich zum Glaubenskurs. Das ist eine gute Gelegenheit, in 6 Abenden die Grundlagen unseres Glaubens kennenzulernen, zu verstehen, was es heißt, Jesus nachzufolgen und ein gutes Leben mit ihm zu führen. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich voll auf dem Holzweg gewesen. Ich habe das getan, was alle getan haben. Ich habe nicht Jesus vertraut, sondern bin meine eigenen Wege gegangen. Und jetzt ernte ich die Früchte und das gefällt mir nicht. Ich will mein Leben ändern. Ich will mein Leben neu ordnen. Ich möchte dich einladen, heute diesen Glaubensschritt zu gehen und das Jesus zu sagen. Am besten vielleicht mit jemandem zusammen, der dann als Zeuge auftritt und dich auch ermutigen kann und sagen kann, ja, Jesus hat dir deine Schuld vergeben. Du hast es bekannt und geh diesen Weg Schritt für Schritt. Vielleicht ist es Zeit, schlechte Gewohnheiten abzulegen, die sich eingeschlichen haben und die sich vielleicht so manifestiert haben in deinem Leben, dass du nicht mehr glauben kannst, dass Jesus auch mit deiner schlechten Gewohnheit, mit der Sünde vielleicht in deinem Leben zurechtkommt. Dass du vielleicht glaubst, das wird niemals gelöst werden, dieses Problem. Das ist die Lüge, die der Satan uns einbreitet. Und wir glauben diesen Lügen nur dann, wenn wir schon in diesen Teufelskreislaufwerk abgekommen sind, weil wir Jesus nicht mehr vertrauen, weil wir ihm nicht gehorchen. Deswegen möchte ich dich einladen, wieder einen Vertrauensschritt zu machen und auch die schlechten Gewohnheiten, die dich vielleicht schon lange belasten, zu Jesus zu bringen und Schritte zu gehen, zu sagen, im Vertrauen auf dich, Jesus, möchte ich das ablegen und möchte ich wieder vorankommen. Vielleicht ist dein nächster Schritt, Gutes zu tun. Du weißt vielleicht schon länger, dass du vielleicht einen Dienst übernehmen solltest oder eine ganz konkrete Person einfach unterstützen solltest in deinem Leben. Tu es. Tu das Gute. Der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Vorsätzen und klugen Sprüchen. Aber am Ende gibt es nichts Gutes, es sei denn, man tut es. Tag für Tag, Schritt für Schritt und im bedingungslosen Vertrauen und Gehorsam auf unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Ich lade euch ein und ich möchte für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ich danke dir, dass du uns das gute Leben vorlegst. Du hast es nicht nur vorgelebt, sondern du bietest es uns an. Jesus, und du kennst mein Herz, du kennst das Herz von jedem Einzelnen, der hier ist, der vielleicht im Livestream diesen Gottesdienst verfolgt. Und du weißt, wo die Zweifel sind, du weißt, wo die Sorgen sind, du weißt, wo die wunden Punkte sind. Wo wir merken, so geht das nicht weiter. Das gehört nicht zum guten Leben. Herr, und ich bitte dich, dass du mir und jedem Einzelnen hilfst, wieder neu unseren Blick auf dich zu richten. Dir zu vertrauen. Zu sagen, Jesus, ich schaffe es selbst nicht. Ich schaffe es nicht, meine Sünde wieder gut zu machen. Ich schaffe es nicht, meine schlechten Gewohnheiten zu überwinden. Ich schaffe es nicht, in schwierigen Situationen, gerade bei Menschen, die mir krumm kommen, gerade bei Menschen, die schwierig sind, ihnen mit Liebe und Güte zu begegnen, ihnen Gutes zu tun. Ich schaffe es häufig noch nicht einmal, den Menschen, die gut zu mir sind, es wieder mit Gutem zu vergelten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du in unseren Herzen diese echte Wesensveränderung bewirkst, dass wir es schaffen, loszulassen, es fallen zu lassen in deine Hände und darauf zu vertrauen, dass du uns neu machst, so wie wir das in der Taufe feiern, dass du unser altes Leben zu Grabe trägst und ein neues Leben in uns erwächst, Herr Jesus. Und ich möchte ganz besonders bitten, dass dieses neue Leben in uns Früchte trägt und Blüten trägt und wirklich einfach ein schönes Leben wird, wo wir nicht nur selbst von profitieren, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen um uns herum einfach sehen und merken, was für ein wunderbarer Gott du bist. Und dass es sich wirklich lohnt, dir zu vertrauen und zu folgen. Auch in den Schwierigkeiten unseres Lebens, auch in den Stürmen unseres Lebens, einen Halt zu haben, der uns wirklich Sicherheit gibt, der uns stärkt, der uns nicht zusammenbrechen lässt, sondern gerade in den Schwierigkeiten uns erst recht festmacht und schön macht und formt. Herr Jesus, danke, dass wir uns auf den Tag freuen dürfen, wenn wir dir nachfolgen, wo wir vor dir stehen werden und du sagen wirst, du hast es gut gemacht. Jesus, und das Ganze liegt nicht in unserer Kraft, sondern in deiner Kraft. Und deswegen wollen wir diesen Weg auch mit dir gehen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, Herr. Lass das Gute, das du für uns vorbereitet hast, in unserem Leben immer mehr Früchte tragen. Amen.